Deutschlandfunk, Deutschland heute.
Das Jahr 2022 begann für den Deutschlandfunk mit einem runden Geburtstag, denn der Sender wurde am 1. Januar 1962 gegründet. In Deutschland heute haben wir in dieser Woche Hörer ihre persönlichen Erinnerungen an den DLF im Zuge der deutschen Teilung schildern lassen. Heute gibt es zum Abschluss dieser kleinen Reihe einen Beitrag, der so etwas Ähnliches schon im Jahr 2001, im Januar 2001 abgebildet hat. Es ist also eine Art Archivstück. Bernhard Hohlfeld hatte damals mehrere Menschen getroffen, die ihre Eindrücke des Deutschlandfunks in der DDR damals gesammelt hatten. Und zwar in einer Gegend, in der andere westliche Sender nicht so präsent waren.
In der östlichen Hälfte Sachsens, aber auch in versteckten Winkeln des Erzgebirges und des Elbtales, hier waren kaum Westsender zu empfangen. Die aber, die zu empfangen waren, prägten die Menschen dafür umso mehr. Erinnerungen an den Deutschlandfunk auf der Mittelwellenfrequenz sind bis heute wach.
7:35 musste man auf alle Fälle beim Frühstücktisch sein, aus Ostberliner Zeitung. Das zitiert und kommentiert Werner Dasui. Bissig und ironisch, aber für uns unwahrscheinlich herzhaft. Also es war einfach klar, es gibt noch was anderes, das war wichtig.
Für den heutigen Pfarrer Nikolaus Krause prägte der Sender schon die Studentenzeit. In den höheren Lagen an Dresdens Elbhängen hatte Kammersänger Helmut Goldmann wie viele andere vergeblich mit großen Antennen versucht, das Westfernsehen nach Dresden einzufangen.
Das waren Minuten, aber das war uneffektiv. Das haben wir dann irgendwann mal sein gelassen, weil es nur ganz wenige Tage war, wo wirklich auch Hochdruck da war. Aber das war zu wenig. Was so in Leipzig oder in Chemnitz oder wo auch immer dort durchaus gängig war, das ging bei uns hier überhaupt nicht.
Im Tal der Ahnungslosen also, so fühlte sich Goldmann nicht.
Also ich muss ehrlich gestehen, diesen Begriff kenne ich auch erst so nach der Wende, Zahl der Ahnungslosen, dass mir das erst nach der Wende so geläufig wurde.
Der Sänger hatte ja seine Informationsquelle. Viele Küchenradios waren fest auf den Sender aus Köln eingestellt. Die Ärztin Maria Jähnchen und der Pfarrer Nikolaus Krause erinnern sich besonders an das Jahr 1968. Da waren ihnen die Informationen des Senders wichtig, weil die offiziellen DDR-Medien ganz offensichtlich Unwahrheiten verbreiteten. Krause?
Wir hatten ja diese kleinen Transistorradios, die damals noch groß waren, und haben da eigentlich immer dran gehängt. Und besonders im August, und da weiß ich noch ganz genau, also hier meldet sich der Wenzelsplatz. Herr Christian, am Ende, Sie hören schon die einrollenden Panzer und das, es wird wohl meine letzte Nachricht sein. Also sowas ist mir noch ganz gegenwärtig.
Und die Ärztin?
Die 68er-Zeit war das schon. Einmal durch den Prager Frühling und die Auflösung und zum anderen auch durch die 68er-Situation in Westdeutschland. Die außerparlamentarische Opposition, da hörte man ja bei uns Grausliches und da musste man sich mal einen Vergleich schaffen, einen Abstand schaffen. Ja, das haben wir dann halt auch geglaubt, was der Deutschlandfunk sagte. Das immer richtig war, weiß ich nicht, aber was sollten wir machen? Sehr viel Auswahl hatten wir hier nicht.
Maria Jähnchen spricht aber heute wie damals davon, dass sie stets auch weitergehende Interessen hatte.
Nicht bloß politische, sondern auch kulturelle vor allen Dingen.
Und dazu verfolgte sie Buchlesungen und Vorstellungen an ihrem Mittelwellenradio. Einmal, so erinnert sie sich.
Da habe ich erst gar nicht so richtig hingehört. Aber als dann gelesen wurde, mein lieber G., da habe ich aufmerksamer hingehört. Mein lieber G. hub ich an. Das klang mir so nach Günter Kunert. Und dann habe ich aufmerksam weiter zugehört. Da hat man sich diebisch gefreut, dass sowas hier im Tal der Ahnungslosen auch mal durchkam.
Während einige in diesem sogenannten Tal der Ahnungslosen den Tag mit dem Deutschlandfunk begannen, neigten junge Hörer dazu, ihn mit dem Sender zu beschließen. In manchen Kreisen war es Kult, auf Feten kurz vor Mitternacht die bundesdeutsche Nationalhymne zu hören. Und welcher Schreck, wenn man an den Drehrädern der Radios knapp daneben Radio DDR erwischt hatte und statt des Heidenquartetts dann die DDR-Hymne erklang. Auch Kammersänger Helmut Goldmann hörte eher abends.
Und wenn ich abends dann mal so von Vorstellungen oder von Diensten nach Hause kam, da hat man dann immer noch mal eine halbe Stunde gehört oder besonders dann so die allerletzten Nachrichten. Da war auch der Empfang besser. Nicht? Da waren die Störungen, die atmosphärischen Störungen nicht mehr so stark.
Obwohl es viele taten, war aber das Deutschlandfunkhören nicht ungefährlich. Gerade junge Leute mussten in Schule und Ausbildung genau auseinanderhalten, was offizielle Linie war und was sie beim Westsender gehört hatten. Noch genauer aufpassen musste damals Verena Maywald als 15-Jährige in Zittau. Ihr Vater war Offizier, die Mutter Lehrerin. Nicht Linientreues war zu Hause verboten. Verena Maywald suchte nicht die politische Information, sondern sie suchte einfach nur mal andere Musik. Montagabends beim Schlagerderby oder beim aktuellen Plattenteller. Da lag sie mit ihrem Kassettenradio unter der Bettdecke und machte sich nichts daraus, dass die Beatles und Co. nur in Mittelwellenqualität aufs Band kamen.
Man war ja froh, wenn man dann mal einen anderen Titel hatte, auch wenn er dann ein kleines bisschen gebrummt hat oder ein bisschen geschwankt hat. Aber es war schon nicht schlecht, um auch mal was anderes auf der Kassette zu haben und dann mal das nachzuhören.
Die Kassetten hat sie bis heute aufbewahrt. Im Gedächtnis hat sie aber auch noch den Moment, als ihr Vater sie beim Deutschlandfunk hören erwischte.
Um die Sender wieder zu finden, hatte ich mit einem wunderbar hellroten Nagellack auf meinem Kassettenrekorder die Stellen markiert, wo der Feindsender lief. Und das ist irgendwann mal meinem Vater aufgefallen. Er hat dann dort dran rumgedreht und festgestellt, das ist nun wirklich nicht DDR1, was da kommt. Und ich musste dann zähneknirschend das wieder entfernen, was zu Kratzern am Gerät führte. Die Kratzer waren dann auch an der richtigen Stelle, was es natürlich dann wiederum leichter machte, die Sender trotz alledem wieder zu finden.
Bernhard Hohlfeld mit einem historischen Stück, Erinnerungen von Deutschlandfunkhörern aus der damaligen DDR. Das Ganze aus dem Jahr 2001 im Rahmen unserer kleinen Reihe zu 60 Jahren Deutschlandfunk.